Salam und Hallo zum Podcast von Islam Erst. Mein Name ist Bojo und heute spreche ich über ein wirklich spannungsvolles Thema. El-Yom el-Qiyama, Qiyamet Güne, der Tag der Auferstehung, den meisten auch bekannt als der jüngste Tag oder der Tag des jüngsten Gerichts. Was hat es mit diesem Tag auf sich? Wann soll er stattfinden? Und welche Rolle spielt er für Musliminnen? Darüber und vieles mehr unterhalte ich mich mit zwei besonderen Gästen, Professor Mohammad Raraiba und Professor Serdar Kurnaz aus dem Berliner Institut für Islamische Theologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich fange mit einer leichten oder allgemeinen Frage an. Was wird über den jüngsten Tag im Koran und in der Sunna erzählt?
Die Beschreibungen zum jüngsten Tag im Koran sind sehr offen, sehr allgemein. Der Tag selbst wird mit verschiedenen Begriffen und Namen bezeichnet. Man findet den Tag der Auferstehung, also Yawm al-Qiyama. Man findet den Tag der Abrechnung, Yawm al-Hisab. Man findet aber auch einfach nur den Verweis auf die Stunde, As-Sa'a. Und auch wenn der Koran an manchen Stellen sehr bildhaft beschreibt, welche Ereignisse an diesem Tag passieren oder eintreten werden, ist er letztlich doch sehr allgemein, was zum Beispiel Zeitpunkt angeht oder wie die konkrete Reihenfolge vorgeht. In der prophetischen Sunna sieht es tatsächlich ähnlich aus und vor allem in der Frühzeit, wenn man sich die Hadith-Sammlungen der Frühzeit anschaut, sind auch hier die Überlieferungen, die angeführt werden, sehr wenige, sehr allgemein und erst im Laufe der Zeit, also um das 8. und 9. Jahrhundert herum, wird es immer konkreter. Was auch damit zu tun hat, dass sich die sunnitische Glaubenslehre oder Glaubensgemeinschaft zu der Zeit formiert, auch in Abgrenzung zu schiitischen. Da werden diese Bilder bzw. die Hadithe, die Überlieferung, auch Teil der Bestätigung der sunnitischen Glaubensgemeinschaften, nicht unbedingt vom Inhalt her, weil sich hier schiitische und sunnitische Glaubenslehren gar nicht so stark unterscheiden, aber es kommt da auf die Autoritäten an, über die diese Hadithe überliefert werden, sodass also auch der Aspekt sozusagen der Formierung der Glaubensgemeinschaften ein bisschen eine Rolle gespielt hat in der Ausgestaltung dieses Tages oder der konkreten Informationen.
Ja, insbesondere, wenn man auf die prophetische Tradition achtet, also all das, was vom Propheten Mohammed tradiert wird, was wir als Sunna bezeichnen oder in schriftlicher Form als Hadith, muss man sich das auch immer vor Augen führen, dass, wenn auch dort detaillierte Informationen vorkommen, diese dann auch nicht unbedingt authentische Überlieferungen sind. Also es gibt zum größten Teil, es wird kategorisiert als Fitan wa Malahim, also solche Beschreibungen über die letzte Stunde beziehungsweise den Anzeichen darauf, dass die Welt untergehen wird, sieht man graduell über die Jahrhunderte hinweg natürlich eine Zunahme an verschiedensten Beschreibungen. Man findet immer wieder weitere Details. Und solche Überlieferungen sind kategorisch eigentlich auch sowohl in der sunnitischen Tradition als auch in der schiitischen Tradition relativ schwach. Das heißt, wenn man sich die Hadithe sich anschaut, gibt zwar viele Details schon, aber im Grunde genommen die frühesten Überlieferungen, die uns vorliegen, sind relativ ungenau, was natürlich viel Raum dafür offen lässt, darüber zu spekulieren, was passiert, was bedeutet jetzt zum Beispiel, wenn es im Koran die Rede davon ist, die Stunde naht und der Mond wird sich spalten. Die Stunde naht und der Mond wird sich spalten, wird dann sofort so gedeutet, dass es zu einer Mondspaltung kommen wird, während der Dinge, die passieren, die das einleiten, dass die Welt untergehen wird. Also dieses Wort Sa'a, Stunde, wird dann meistens so gleichgesetzt mit dem jüngsten Tag.
In Bezug auf andere Religionen, welche Gemeinsamkeiten oder Parallelen der islamischen Vorstellungen oder Beschreibungen des jüngsten Tags lassen sich in anderen abrahamitischen Religionen wiederfinden? Also sprich Christentum oder Judentum.
Wir können eigentlich mit der prophetischen Tradition hier den Gedanken nochmal fortführen, und zwar, weil der Koran halt eben, wie schon gerade eben dargestellt worden ist, keine konkreten Informationen hergibt über den jüngsten Tag. Also es sind immer nur ganz allgemeine Beschreibungen, sind natürlich solche Aussagen im Koran erklärungsbedürftig. Und diese Erklärungen findet man zum einen in der prophetischen Tradition, zum anderen aber auch über Überlieferungen von der ersten Generation, die auch eine bestimmte Vorstellung darüber haben, was diese Koranpassagen bedeuten sollen. In Klammern nochmal dazu gesagt, ihnen wird auch unterstellt, dass sie die meisten Informationen vom Propheten gehört haben oder sich, also wenn sie sich auch nicht direkt auf ihn berufen, ist es trotzdem so, dass man ihnen eine bestimmte Autorität zuspricht. Und es gibt im Bereich dieser Überlieferungen, gibt es auch Überlieferungen aus jüdisch-christlicher Tradition. Die bezeichnet man als Israeliyat. Und da auch diese jüdische und christliche Tradition Vorstellungen zum jüngsten Gericht haben oder zum Beispiel auch, wir werden ja noch darüber sprechen, über den Antichristen, also den Dajjal, gibt es natürlich Parallelen in den verschiedenen Religionen. Die Auffassung in der jüdischen Tradition selbst und in der christlichen Tradition selbst, obwohl es Parallelen gibt, sind sie unterschiedlich zur muslimischen Tradition. Auf diese Unterschiede werde ich jetzt nicht eingehen können. Aber dadurch, dass man auch in der muslimischen Tradition diese jüdisch-christlichen Vorstellungen rezipiert im Rahmen der Koranexegese, werden natürlich auch solche Gedanken über den jüngsten Tag, wie zum Beispiel dem Dajjal, sehr stark auch in Anlehnung an die jüdisch-christliche Tradition dann auch erklärt.
Ja, wenn ich ergänzen darf, die Übernahme vor allem auch des jüdisch-christlichen Materials oder der Tradition ist auch nicht durchgehend praktiziert worden. Also es ist schon interessant, dass zum Beispiel in Bagdad im 9. Jahrhundert hat sich dieses Genre einer großen Beliebtheit erfreut. Die Gelehrten hatten da wenig Berührungsängste sozusagen, haben viele Überlieferungen übernommen. Was zum einen wahrscheinlich daran liegt, dass Muslime, Christen, Juden in der Bagdader Stadtgesellschaft zum Beispiel es war eine pluralistische Gesellschaft und man stand in regem Kontakt zueinander. Man hat auch die Gemeinsamkeiten gesucht. Zu anderer Zeit, in anderen Regionen, sah das dann wieder etwas anders aus. Zum Beispiel in Damaskus im 12. und 13. Jahrhundert kann man sehen, wie gerade diese sogenannten Israeliyat, also die Berichte und Traditionen aus vor allem Rabbiner-Erzählungen im jüdischen christlichen Erbe, abgelehnt wurden. Das hat dann den ganz konkreten Hintergrund. Damaskus, 12. bis 13. Jahrhundert, ist noch ganz stark geprägt von den Kreuzzügen. Man hat da eben auf Abgrenzung gesetzt. Und dementsprechend findet man in der sogenannten islamischen Tradition auch kein einheitliches Bild davon, was am jüngsten Tag alles passiert, was die Anzeichen sind, weil eben der Grad dessen, wie stark jetzt die jüdische christliche Tradition mit einbezogen wird, von Raum und Zeit sozusagen sich unterscheidet.
Vielleicht noch ein weiterführender Gedanke. Auch in Andalusien sieht man das zum Beispiel, dass plötzlich ab dem 5. Jahrhundert nach der Hijra, das wäre das 11. Jahrhundert, es Gelehrte gibt, die dann, wie zum Beispiel Abu Bakr ibn Arabi, der malikitische Jurist und Koranexeget zugleich, der dann sehr skeptisch gegenüber diesen Israelit-Überlieferungen sind. Und das hat natürlich auch den Grund, dass ab diesem Jahrhundert dann auch die Auseinandersetzungen mit den Christen in Spanien sich intensivieren und auch die Gefahr besteht, dass wieder das Andalusien von den Christen rückerobert wird. Und da sind dann größere Abgrenzungsmechanismen, die dann greifen. Und dann ist man auf einmal skeptischer gegenüber diesen Überlieferungen, wo man zum Beispiel auch, wie zuvor gesagt worden ist, in die Frühzeit geht. Gab es ja auch dann Konvertiten unter der Prophetengefährten-Generation, die aus der jüdischen Tradition stammen. Und dadurch gab es halt eben auch viel Einfluss. Also damals war man viel offener, weil man gedacht hat, es gibt einen Spielraum für exegetische Unternehmungen, in denen man diese Tradition auch mit einbeziehen kann. Das kommt nicht einfach ungefähr daher, weil das hat auch damit zu tun, dass der Koran generell er ist zwar sehr skeptisch gegenüber den christlichen und der jüdischen Tradition, was die Schriften anbelangt, aber schließt zum Beispiel eine Rezeption nicht komplett aus, weil der Koran ja davon ausgeht, dass er quasi nicht alles, aber einen Großteil von diesen Schriften auch bestätigt. Das heißt, Musaddiqan lima bayna yadayhi, also bestätigend dessen, was schon unter ihnen sich an Schriften befindet.
Welche Bedeutung spielt der jüngste Tag für MuslimInnen?
Ja, also grundsätzlich ist der Glaube an das, an den Tag des jüngsten Gerichts oder an eine Art Abrechnung fest im Glauben der sunnitischen und schiitischen Muslime verankert. Das kann man schon sagen. Es gibt diesen berühmten Hadith, den der von Jibril überliefert oder beziehungsweise von, also von den Propheten, Gefährten überliefert wird, aber in dem Jibril zum Propheten kommt und ihm und ihn nach der Bedeutung des Islam, nach der konkreten Umsetzung des Imans, also des Glaubens, fragt und des Ihsans, also des guten Handelns. Und da wird der Tag des jüngsten Gerichts explizit genannt, also Yawm al-Qiyama. Aber wie gesagt, die konkrete Ausgestaltung dieses Glaubens oder die Ausbuchstabierung, wenn man so möchte, die ist relativ offen. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass sich auch die prophetischen Traditionen, der Prophet scheint, also hat da viele Ereignisse zum Beispiel genannt, aber in den verschiedenen Berichten tauchen die in unterschiedlichen Reihenfolgen auf, sodass muslimische Gelehrte in der Vergangenheit wie in der Gegenwart immer Probleme haben, hier zum Beispiel eine Chronologie festzumachen oder genau zu benennen, was das eigentlich bedeuten soll. Also es gibt ja die Gestalt zum Beispiel des Mahdis, also des, so, des Rechtgeleiteten. Ja, und das ist so vage, dieses Konzept, dass auch historisch viele Strömungen, also theologische Strömungen zum Beispiel ihre theologischen Ansätze oder Reformen darüber haben legitimieren wollen, dass sie behauptet haben, ihr Anführer sei der Mahdi zum Beispiel, dadurch also versucht haben, einen Legitimationsanspruch zu begründen oder auch politische Führer haben das ausgenutzt. Und so kann man eigentlich bei vielen, vielen Anzeichen doch immer die Frage stellen, also dass was ist da eigentlich die eigentliche Intention hinter, warum das genannt wird, wenn das so allgemein bleibt eigentlich?
Genau, um nochmal das zu vertiefen, was Mohammed zuvor gesagt hat. Im Grunde genommen ist es eine Glaubensgrundlage, dass es zum jüngsten Tag kommt und dann es eine Rechenschaft gibt nach der Auferstehung. Also Auferstehung, das kommt alles im Koran vor. Das ist, deswegen wird davon auch eine Glaubensgrundlage abgeleitet, hinzugezogen auch noch dieser ganz berühmte Hadith. Aber die Vorgänge, wie schon gesagt worden ist, sind recht unklar. Und das hat auch damit zu tun, eigentlich mit der Grundhaltung des Korans, dass außerhalb des Propheten eigentlich außerhalb Gott niemand Wissen darüber haben kann, wie das genau aussehen wird. Und das sind dann Erklärungsversuche, die man mit Bezug auf die Hadithe ein Szenario beschreiben möchte, wobei man bei den Hadithen, bei vielen Hadithen auch gar nicht mehr weiß, was ist denn jetzt wirklich historisch auf den Propheten zurückführbar. Man sieht sehr viele, also es gibt einen Widerspruch in der Art und Weise, wie die Abfolge dargestellt wird. Es gibt einen Widerspruch innerhalb eines Themas, bleiben wir mal bei Mehdi zum Beispiel. Da werden zum Beispiel Informationen angeführt. Also dieser Mehdi-Gedanke hat auch mit dem Dajjal-Gedanken etwas zu tun. Das heißt, der Mehdi, da kommt noch Jesus als Figur noch ins Spiel. Das ist so eine Dreierkonstellation, Mehdi, Jesus gegen Dajjal. Und die bekämpfen sich. Und da ist halt eben, gibt es so viele Widersprüche in Bezug auf, wann wird Jesus wieder zurückkommen, wann wird erst der Mehdi erscheinen und dann Jesus und wie erkennt man überhaupt den Dajjal und wie bekämpfen sie sich, wo bekämpfen sie sich. Das sind alles so Vorgänge und innerhalb der Beschreibung zum Beispiel, wie der Dajjal aussehen wird, gibt es große Widersprüche. Die eine Überlieferung sagt, er wird groß sein, die andere Überlieferung sagt, er wird klein sein. Die eine Überlieferung sagt, er hat nur ein Auge. Die andere Überlieferung sagt, er hat zwei Augen. Dann wird ein Auslegungsversuch unternommen und gesagt, ja, er hat eigentlich zwei Augen, ist aber blind auf dem einen Auge, deswegen sagt man nur ein Auge. Und da sieht man halt eben, das sind so Erklärungsversuche oder vielleicht Erfahrungen der Muslime selbst, die sehe ich, die vielleicht bewusst auf den Propheten Mohammed zurückgeführt worden sind oder aber auch unbewusst. Und das führt dann halt eben dazu, dass wir eigentlich ständig in einer Auseinandersetzung sind, auszuloten, wie das wirklich aussehen wird oder aussehen kann, weil eigentlich im Grunde genommen, wie der Koran es sagt, ist dem Menschen diese Information verschlossen. Und da gibt es noch weitere Mechanismen zu sagen, dass dem Propheten noch außerhalb des Korans eine quasi Offenbarungsinformation zuteil wird, sodass man immer noch versucht, mithilfe von Überlieferungen zu sagen, das ist eine Glaubensgrundlage. Also Sie werden zum Beispiel sehen, dass in der theologischen Literatur, also in der Literatur zu den Kalam, zum Kalam, gibt es schon Diskussionen darüber, dass man an den Mehdi glauben soll oder glauben muss, ob das überhaupt eine Glaubensgrundlage ist, wird auch diskutiert. Im Grunde genommen sind es aber Überlieferungen, die nicht, also es, die sind nicht auf den Koran zurückführbar, weil Mehdi etc. kommt im Koran nicht vor, dafür andere Dinge, über die wir noch sprechen werden. Daher als Glaubensgrundlage darüber zu sprechen, ist schwierig, aber klar ist, man muss quasi an ein Ende der Menschheit glauben und an Auferstehung. Wie das genau aussehen wird, ist unklar. Die Gelehrten diskutieren sogar über die Auferstehung, wie das geschehen wird. Das ist auch nicht, also wenn man den Koran wortwörtlich nicht nimmt, ist es eine körperliche Auferstehung. Es gibt aber auch viele muslimische Gelehrte, die versuchen, das anders zu verstehen, weil sie dann sagen, wenn wir körperlich wieder auferstehen, wie sollen wir denn ewig existieren? Und dann gibt es dann Aushandlungsprozesse wieder darüber, wie man sich das überhaupt vorstellen kann.
Inwiefern spielt das Thema Tod dann auch eine Rolle? Also in Bezug auf den jüngsten Tag?
Ich denke, dass der Tod auch ein ganz zentrales Thema für den Menschen, für den persönlichen Glauben sozusagen ist. Weil der Tod ist sozusagen die erste Stufe, wo der Mensch, an dem der Mensch nichts mehr an seinem Schicksal ändern kann, sozusagen, wenn man das jetzt mal so übertragen sieht, ja, der persönliche Tag der Abrechnung. Man stirbt und ab diesem Zeitpunkt ist es dem Menschen nicht mehr möglich, sein Handeln zu korrigieren. Man muss dazu sagen, das Konzept der Auferstehung bzw. des Tages der Abrechnung, da geht es vor allem um diese Abrechnung. Und man kann schon sagen, dass der Koran hier einen pädagogischen Ansatz irgendwie hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Art Angstpädagogik ist, aber weil es eben so allgemeine Formulierungen sind, die den Tag des jüngsten Gerichts beschreiben, aber auch die Anzeichen, kann man eigentlich darauf schließen, dass es hier dem Koran vor allem darum geht, Dinge zu sanktionieren, die sozial nicht sanktionierbar sind. Sprich Verhalten, das von der Gemeinschaft eben nicht sanktioniert werden soll und kann. Schlechtes Handeln soll dann darauf aufmerksam gemacht werden, dass egal, was man tut, auch wenn andere es nicht mitbekommen, also Schlechtes tut, und es andere nicht mitbekommen, dass das irgendwann aufgedeckt wird. Und so ist die Rhetorik, wenn es um den Tag der Abrechnung geht und um die Abrechnung selbst, legt großen Wert darauf, dass sozusagen alle Taten des Menschen aufgezeichnet werden, dass alles festgehalten wird. Es gibt die Vorstellung, dass Engel sozusagen mitschreiben, was man an guten und an schlechten Taten tut. Und der Tag des jüngsten Gerichts, der Tag ist, an dem alles offengelegt wird, zumindest von Gott einsehbar ist oder er es dem Menschen vorhält. Und es wird sprichwörtlich abgewogen, das Gute und das Schlechte. Und wenn das Gute überwiegt sozusagen, man dann ins Paradies eingeht oder in Glückseligkeit ewig lebt. Und wenn das Negative überlebt, man zumindest bestraft wird. Und hier spielt dann eben der Tod deswegen dann eine wichtige Rolle, weil man bis zum Tod, bis zu dem Zeitpunkt des Todes, sein Verhalten korrigieren kann, Reue zeigen und so weiter.
Genau, also ich möchte nur einen wichtigen Punkt nochmal aufgreifen, den Mohammed genannt hat. Eigentlich ist viel zentraler der eigene Tod. Der kann natürlich in Verbindung stehen mit dem jüngsten Tag, weil während der Lebzeit das dazu kommen kann, dass man deswegen stirbt oder eines natürlichen Todes stirbt. Und das ist eigentlich viel zentraler im Koran, dass man immer daran denkt. Und damit ist auch verknüpft der Gedanke des Yawm al-Qiyamah, des jüngsten Tages. Wichtig ist halt eben, dass man immer die Handlungen dann so vollzieht, dass man Rechenschaft ablegen kann. Und zwar jedes Mal daran denkt, dass man die Handlung so zu vollziehen hat, als würde quasi Gott vor einem stehen, was man dann mit dem Begriff Ihsan wiedergibt. Das ist für den Koran und auch für die Sunna eigentlich viel zentraler, weil man an den jeweils eigenen Tod denken muss. Weil auch wenn die Welt komplett untergeht, wichtig ist, dass ich auch sterbe und dann erst dann auch der Prozess eingeleitet wird, dass ich dann quasi vor Gott stehe und dann Rechenschaft ablegen muss für meine Taten. Also das ist eigentlich die zentrale Botschaft, dass der Tod irgendwann kommen wird, sei es durch den natürlichen Tod oder dadurch, dass der Prozess eingeleitet wird, dass die Welt insgesamt untergeht.
Jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Frage, weil die Frage lässt sich auch in den sozialen Medien sehr häufig wiederfinden und da gibt es auch relativ häufig Antworten drauf. Was sind denn Zeichen des jüngsten Tags?
Die Gelehrten versuchen, die Anzeichen des jüngsten Tages in so große Anzeichen und kleine Anzeichen einzuteilen. Da gibt es zwar keinen Konsens darin, was die großen und die kleinen Anzeichen sind, aber man kann es auch an dem Inhalt der Beschreibungen dann auch merken. Zum Beispiel so große Anzeichen wären, dass die Sonne nicht von Osten aufgeht, sondern vom Westen aufgeht, also quasi dann es zu einer kosmologischen Änderung kommt, Änderung zur kosmologischen Ordnung. Weitere größere Zeichen wären dann zum Beispiel Figuren, die plötzlich auftauchen, wie der Dajjal, über den wir noch sprechen können im Detail, oder die Ankunft des Mehdi, oder dass Jesus zurückkehren wird, weil nach zumindest dem Glauben, der verbreitet ist unter den Muslimen, ist Jesus noch nicht tot, sondern ist bei Gott und wird wieder zurückkehren. Und kleinere Anzeichen sind zum Beispiel Anzeichen, die wir auch fortwährend durch die Geschichte der Menschheit hinweg sehen können. Dass zum Beispiel, dass es zu einer Degeneration kommt, dass bestimmte Ordnungen nicht mehr, also dass es zu einer Neuordnung der Gesellschaft kommt, zum Beispiel patriarchalisch dominierte Gesellschaften sprechen zum Beispiel auf einmal davon, dass die Männer ihre Macht verlieren werden und von den Frauen regiert werden. Das sind auch zum Beispiel Motive, die wir wieder erkennen können, aber die sind eigentlich ganz einfach zu dechiffrieren, dass das einfach nur die Wahrnehmung der Menschen gewesen ist, die quasi an Strukturen festhalten wollen und wenn sie sich das ändert, dann sehen sie das quasi als ein Zeichen des Untergangs. Und weitere Zeichen sind zum Beispiel kleinere, dass die Kriminalität zunehmen wird, dass es zu einer Großzahl von Fehlgeburten kommen wird. Es gibt zum Beispiel auch Überlieferungen, die darüber berichten, dass es keine Sklaven mehr geben wird. Also sie sehen vor allem bei diesen kleinen Zeichen, dass das einfach historisch gewachsene Vorstellungen sind, die dazu verwendet worden sind, dass es zu einem Verfall der herrschenden Ordnung kommt, die Menschen generell natürlich als negativ wahrnehmen. Wir machen das ähnlich heute, wenn Sie zum Beispiel mit Personen sprechen, die jetzt 50, 60 Jahre alt sind, dann werden sie sich darüber beschweren, dass die Jugend ja so degeneriert ist, dass sie kaum rausgeht, nur noch an den Handys hängt und dass sie ja sowieso verloren sind. Und das wird dann halt eben in solch eine Rhetorik gepackt, dass man sagt, das Ende ist nah. Oder dass zum Beispiel, es gibt eine Überlieferung, ganz spannend, da ist die Rede davon, dass die Bauern irgendwann Hochhäuser errichten werden. Und das wird dann interessanterweise in religiösen Kreisen auf Dubai zum Beispiel bezogen oder generell die reichen arabischen Staaten, von denen dann behauptet wird, dass sie dadurch jetzt, dass sie reich geworden sind, diese Hochhäuser bauen. Ich habe auch schon im Volksglauben zumindest gehört, dass zum Beispiel die Burj Khalifa als klares Anzeichen dafür gesehen wird, zwar klein, auf den jüngsten Tag, weil diese Hochhäuser ständig zunehmen.
Ja, man kann da ergänzen, dass auch hier im Grunde das größte Problem ist, dass viele Anzeichen so allgemein formuliert sind, dass sie im Grunde zu jeder Zeit irgendwie eintreffen können. Ja? Ein anderes Beispiel wäre die Aussage, dass die Sklavin ihre Herrin gebärt. Und also das kann man ja jetzt irgendwie ganz, ganz konkret deuten, vielleicht in vormodernen Gesellschaften, in denen es noch Sklaverei gibt, sich irgendwelche Konstellationen vorstellen, dass das auch ganz konkret passiert ist. Heute sagen dann Menschen, man sieht, dass die Kinder irgendwie sich gegen die Eltern auflehnen und eigentlich diktieren, wie der Alltag ausgelebt wird, etc. So dass man also auch bei den, also es gibt eben sehr viele, die sehr allgemein formuliert sind, die überall auftreffen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie sind dann eigentlich die ganz konkret formulierten gemeint? Also wo jetzt zum Beispiel die Person des Mahdis, wobei die ja im Grunde auch sehr konkret ist, wie das gemeint ist, spricht man hier von einer tatsächlichen Person, ja, oder die Völker Gog und Magog, die dann erscheinen werden und über die Welt herfallen, alles, also so die Überlieferung, sämtliche Lebensmittel aufessen und so weiter. Da fragt man sich dann, also da gibt es, oder mal anders formuliert, natürlich gibt es dann Leute, die sagen, ja, das könnte jetzt der Coronavirus sein oder das war früher vielleicht die Pest oder ja, oder der Dajjal, diese Figur, die Menschen dann am Ende der Zeit nochmal irreführen lässt, ist das eine Person oder ist das der Fernseher, der irgendwie einem vormacht, über Leben und Tod entscheiden zu können und so weiter. Ich denke, das ist so sozusagen das Problem an diesen Überlieferungen, dass sie sehr allgemein sind teilweise, dass nicht spezifiziert wird und werden kann und auch offensichtlich ja ganz bewusst nicht geschehen ist, dass hier offensichtlich mehr eine Art pädagogisches Mittel eigentlich, das eigentliche Mittel oder Ziel ist, das dahinter steht und nicht die Ankündigung von ganz konkreten Ereignissen. Genau, das ist aber so offen.
Ja, und man darf auch Folgendes nicht vergessen. Der Prophet Mohammed kommt ja als letzter Prophet. Und das heißt, das wurde auch von ihm selbst so gedeutet, dass das Ende der Zeit quasi nah ist. Und wenn halt eben solche Katastrophen passieren, denken die Menschen natürlich direkt daran, okay, wir leben schon in der Endzeit. Und wenn jetzt zum Beispiel so eine reale Gefahr wie die Corona-Gefahr da ist und ständig Menschen sterben und die Krankheit quasi kaum kontrolliert werden kann, dann denkt man sofort in diesen Kategorien und sagt, ah, das ist ein klares Anzeichen, es ist bald soweit. Und da halt eben die Überlieferungen so allgemein sind, kann man alles Mögliche da reindeuten. Man könnte jetzt auch mit leichten exegetischen Mitteln sagen, der Dajjal, das ist der Coronavirus. Das ist das geht ganz einfach, weil dann man einfach sagen würde, ja, die Beschreibungen dort sind nur metaphorisch gemeint und dann könnte man sagen, das hat eine große Zerstörungskraft. Ich mache mal jetzt ein Experiment. Es hat eine große Zerstörungskraft. Es kann die Leute irreführen, indem man sagt, ja, es ist ja eigentlich wie eine Grippe oder eine Erkältung, aber dann stirbt man doch daran. Da haben wir schon drei Faktoren: irreführen, große Zerstörungskraft und große Verbreitung. Die stehen für den Dajjal. Und dann haben sie sofort ein Erklärungsmuster, wo sie dann sagen können, okay, der Dajjal ist zwar keine Person, aber dafür dann ein Virus oder wie auch immer man dann das dann identifizieren möchte.
Nochmal Herr Kunas gefragt, Sie sprachen von einer Dreieckskonstellation, ja, zwischen dem Mehdi, dem Dajjal und Jesus. Können Sie da nochmal drauf eingehen?
Vielleicht fange ich mal einfach mit Dajjal an und dann können wir zu Mehdi und Jesus überleiten. Also ein ganz bekanntes Motiv, auch wiederum in der jüdischen und christlichen Tradition, weil Dajjal, die Übersetzung ins Deutsche, wird gerne als Antichrist wiedergegeben. Und da hören Sie das auch schon raus, dass das auch im Christentum schon bekannt ist, dieses Motiv, beziehungsweise diese Vorstellung darüber, dass es eine Figur oder eine Person geben wird, die dann zum Ende der Zeit auftauchen wird. Und in der muslimischen Tradition ist es zumindest so, das sind so die Eckpfeiler, die man ausmachen kann. Das ist eine Person, die in unterschiedlicher Beschreibung einer bestimmten Gestalt dann auftauchen wird. Es wird sogar davon berichtet, dass auf seiner Stirn entweder Kafir oder Kafara steht, was für den Unglauben steht in der muslimischen Tradition. Und dieser wird dann quasi solche Dinge vollziehen, die Menschen dann davon überzeugen werden, dass er quasi eine göttliche Botschaft überbringt. Er wird dann mit Mitteln der Magie Dinge tun können, diejenigen, die nicht ganz fest im Glauben sind, vom Glauben abfallen und ihm folgen. Es wird zum Beispiel berichtet, dass er mit Feuer und Wasser erscheint und eigentlich das Wasser Feuer ist und Feuer Wasser ist. Da sehen Sie wieder diese Kniffe, die man mit Magie verbindet. Und er wird dann großen Schaden anrichten, dadurch, dass er auch die Gläubigen bekämpft und aber auch Menschen davon überzeugt, dass sie vom Glauben abfallen. Und seine Gegner sind der Mehdi und Jesus. Genau, vielleicht noch ein kleiner Zusatz zum Glauben daran, dass Jesus nicht gestorben sei. Im Koran ist tatsächlich die Rede davon, dass er weder gekreuzigt worden ist, Dann heißt es aber dort, das heißt, er wurde zu Gott erhoben oder entrückt quasi. Und das wird dann, das ist dann unklar, was damit gemeint wird, weil an einer anderen Stelle im Koran ist dann doch die Rede davon, dass, also Jesus spricht, und da heißt es dann auf einmal, als du mich hast töten lassen oder als ich starb oder ich starb und du hattest noch mehr, also du wusstest Bescheid, was Menschen tun, weil da ist die Rede zwischen, also Gott fragt quasi Jesus, wieso ihn und seine Mutter zu Gottheiten genommen haben oder angenommen haben, dass sie Gottheiten seien. Und dann sagt er, als ich starb, hattest du zu ihnen Zugang, nicht ich. Ich weiß nicht, was sie danach gemacht haben. Das nehmen einige wenige Gelehrte als Anlass dazu, zu sagen, Jesus ist tatsächlich gestorben, aber nicht am Kreuz, sondern der ist dann irgendwie ausgewandert und dann eines natürlichen Todes gestorben. Aber die Mehrheit geht natürlich davon aus, dass dieses Barrafa Allah ilayhi, er wurde zu Gott erhoben oder entrückt, deuten sie dann halt dem tatsächlich, so wie auch im Christentum, dass er also quasi nicht wieder auferstehen ist, aber dass er irgendwann wieder zurückkommen wird, weil er noch nicht gestorben ist. Und das wird dann halt dem mit all den Dingen in Verbindung gebracht, die bereits eben genannt worden sind, und dass er dann quasi für Ordnung sorgen wird. Und dann ist man natürlich auch bemüht, zum Beispiel solche Bilder zu bedienen, zu sagen, der Mehdi wird ein Gebet dann leiten und Jesus wird dann nicht das Gebet leiten, sondern auch sich in der Gemeinschaft befinden, die dem Mehdi dann folgen. Das wird dann quasi als Bestätigung der Gültigkeit der Prophetie Mohammeds verstanden, weil man sich dann darüber Gedanken macht, wenn Jesus wieder zurückkommt, ist das eine neue Prophetie? Oder fügt er sich quasi dem letzten oder der letzten Botschaft, die der Prophet Mohammed als letzter Prophet dann auch verkündet hat? Und ganz, ganz schwierig sind halt eben die Abläufe. Und man sieht auch zum Beispiel, da gibt es dann ganz konkrete Ortsangaben auch in den Überlieferungen, was eigentlich ganz komisch ist, weil dann heißt es auf einmal, Jesus wird auftauchen an der weißen Minarette in Damaskus. Und das ist dann natürlich eine Anspielung auf die Herrschaftslegitimation der Dynastie der Umayyaden, die erste muslimische Dynastie, die gegründet worden sind. Die haben auch eine Moschee erbaut. Und damit versucht man, sich eine Legitimation zu verleihen. Und solche Überlieferungen, die so detailliert sind, sind meistens schwach, bis hin zu erfunden. Und das kann man dann auch in den Quellen dann auch nachlesen, in der sogenannten Hadith-Wissenschaft.
In den sozialen Netzwerken wird in Bezug eben auf den jüngsten Tag und auf die Zeichen sehr häufig von Gog und Magog und dem Dajjal gesprochen. Mal angefangen mit Gog und Magog. Wer oder was sind Gog und Magog? Und welche Rolle erfüllen sie am jüngsten Tag?
Gog und Magog kommen tatsächlich im Koran vor, als Ya'juj und Ma'juj. Wiederum auch bekannt in der jüdischen Tradition, in der christlichen Tradition, wird auch oft wieder mit der Kategorie Israeliyat den Überlieferungen auch erklärt in der Literatur. Im Koran kommt es tatsächlich einmal so vor als ein Volk, als ein unbändiges Volk, quasi als Barbaren, die dann von dem Dhulqarnain, der gerne, also derjenige mit zwei Hörnern, der mit Alexander dem Großen gleichgesetzt wird. Und da ist die Rede davon, dass er sie besiegt hätte. Und es gibt viele Überlieferungen darüber, dass er quasi eine große Barriere hat erbauen lassen, quasi so eine Mauer. Und dann versucht man sich das auch zu erklären, weil man diese Mauer nie wiedergefunden hat, hat man sich das dann versucht so zu erklären, ob es die chinesische Mauer ist oder ob man eigentlich eine Gebirgskette damit meint. Und auf der anderen Seite gibt es auch im Koran eine Stelle zumindest, die dann so gedeutet wird, dass das quasi als ein Anzeichen des jüngsten Tages verstanden wird, und zwar entweder als ein Volk, das alles zerstören wird, und zwar ein bestimmtes Volk, oder wiederum, weil das so unbestimmt auch im Koran vorkommt, sind das immer wieder auftauchende Ereignisse, die dann als Ya'juj und Ma'juj gedeutet wird. Quasi dann immer wieder Aufständische oder immer wieder Personen oder Gruppen, die dafür Sorge tragen, dass die herrschende Ordnung zerfällt und dadurch die Menschen ein großes Leid erleiden müssen oder großes Leid erfahren. Das wird dann damit gerne auch gleichgesetzt. Also diese Unbestimmtheit des Korans wird dann, gibt es ein großes Spektrum an Deutungsmechanismen. Es gibt zum Beispiel Überlieferungen, die dann sagen, Ya'juj und Ma'juj werden kommen, also Gog und Magog, die werden erst kommen nach der Eroberung Konstantinopels. Wer weiß dann, also wie das dann in dieser Geschichte gedeutet worden ist. Und es wird auch zum Beispiel gleichgesetzt mit den Türken, dass sie gesagt haben, also die Türken sind diejenigen, die alles zerstören werden. Damit sind jetzt nicht die Türkei-Türken gemeint von heute, sondern die Turkvölker, die auch natürlich für die bestehende Herrschaftsdynastie, seien es die Abbasiden oder sonst welche Herrschaftshäuser, natürlich eine Gefahr dargestellt haben, weil sie von Zentralasien hinaus, auch indem sie auch den Islam angenommen haben, großen Einflussbereich auch hatten. Und das wurde dann auch gerne als Ya'juj und Ma'juj gedeutet worden. Das kann eine theologische Deutung sein, das sind aber natürlich auch ganz klare politische Mittel, um die eigene Gesellschaft gegen solche Gefahren zu mobilisieren. Weil wenn man diese Gefahr dann abwenden kann mit Ya'juj und Ma'juj, wer das auch immer sein soll, dann kann man die eigene Ordnung ja stabilisieren. Das heißt, kann man sie bekämpfen, wird der jüngste Tag nicht eintreffen. Und da kann man natürlich das als ein Mittel, rhetorisches Mittel verwenden, um Leute zu mobilisieren.
In den Beschreibungen des jüngsten Tags wird ja auch häufiger von Naturkatastrophen gesprochen. Gibt es dann irgendwelche Herangehensweisen oder Ansätze, die den Klimawandel als ein Zeichen des jüngsten Gerichts betrachten oder den irgendwie da reininterpretieren?
Ja, Naturkatastrophen kommen natürlich auch vor, werden auch angedeutet, vielleicht nicht als Katastrophe, aber zum Beispiel soll es heißen, dass die Sonne im Westen aufgehen soll, dass aber auch am Tag des jüngsten Gerichts die Erde und der Himmel ausgetauscht wird. Und das sind natürlich auch wiederum, also jetzt, dass die Sonne vielleicht nicht im Westen aufgeht, ist sehr konkret, aber es bleibt ja trotzdem immer die Frage, wie kann man sich das konkret vorstellen? Wie soll das dann aussehen? Dreht sich die Welt dann, die Erde in eine andere Richtung? Oder ja, dass man im Grunde gezwungen ist, hier zu deuten. Und da kann natürlich, da wird jeder Gläubige vor dem Hintergrund seiner Zeit deuten. Naturkatastrophen spielen dann natürlich eine Rolle oder ist ein mögliches Interpretationsmittel oder Ergebnis. Auch die Zerstörung der Ressourcen durch die Menschen kann so gedeutet werden. Also wir kommen immer wieder zu dem Punkt, diese Ereignisse sind so allgemein formuliert, dass man im Grunde die Ereignisse der Zeit immer damit rein interpretieren kann. Naturkatastrophen sind da nicht ausgenommen.
Ja, Zunahme von zum Beispiel Erdbeben, Tsunamis. Wenn man sich zum Beispiel auch die Videos sich anschaut, als es diese Tsunami-Katastrophe war in Indonesien, da haben zum Beispiel konservative Gelehrte das auch in Verbindung gebracht mit der Strafe Gottes und andere wiederum als Zeichen dafür, dass es jetzt fast soweit ist. Und es gibt ja auch zum Beispiel die konkrete Vorstellung, dass der jüngste Tag an einem Freitag ausbrechen wird. Und zwar morgens früh wird es dann losgehen. Es wird zum Beispiel auch darüber dann gesprochen, dass die Hunde dann so laut bellen werden, sodass man den Ezan nicht mehr, den Gebetsruf nicht mehr hören wird, bis zum Nachmittagsgebet. Und wenn bis dahin nichts passiert ist, wird bis zum nächsten Freitag nichts mehr passieren. Das sind dann Mechanismen halt auch dann zu zeigen, also man sollte nicht ständig Angst haben, sondern nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, damit überhaupt die Gesellschaft auch funktionieren kann. Und Naturkatastrophen gehören natürlich dazu. Alles, was wehtut, muss irgendwie erklärt werden. Und wenn Dinge häufig passieren, dann wird das auch gerne so gedeutet, dass das Ende nahe ist. Auch mit dem Klimawandel ist es ähnlich. Es hat auch natürlich mit dem Anspruch zu tun, insbesondere seit dem 19., 20. Jahrhundert gibt es die sogenannte, ich benutze mal den Begriff, scientistische Auslegung, also die den Anspruch hat, den Koran so zu auslegen, dass es mit den naturwissenschaftlichen Fortschritten in Einklang gebracht wird, das, was im Koran steht. Und da wird zum Beispiel der Aufgang, dass die Sonne vom Westen aufgehen wird, wird tatsächlich so gedeutet, dass man davon ausgeht, dass die Welt sich immer langsamer dreht und irgendwas zu einem Stillstand kommt und dann die Welt sich anfangen wird, rückwärts zu drehen quasi. Und dann wird die Sonne vom Westen aufgehen. Und das wird dann verstanden als eine Katastrophe und dann wird die Welt dann auch untergehen, weil dann dreht sich ja die Welt dann auch anders und das heißt, die Ordnung wird komplett zerstört und das führt dann dazu, dass Himmel und Erde quasi dann den Platz wechseln und dem Erdboden gleich gemacht wird alles. Das wird damit in Verbindung gebracht oder zum Beispiel man versucht so zu erklären, dass die Sonne durch bestimmte Berechnungen sagt, dass sie dann irgendwann nicht mehr so die Welt erwärmen kann, dass es zu einer Katastrophe kommen wird. Und natürlich ist Klimawandel wiederum, wie schon gesagt worden ist, ein klares Muster dafür zu sein, das alles, die Ereignisse so zu deuten, dass quasi das Ende nahe ist, weil wir ja wissen, die Naturkatastrophen nehmen zu und dann ist das Szenario eher naheliegend zu sagen, alles wird zerstört und alles wird zerstört bedeutet die Yawm al-Qiyamah. Das heißt, es ist der jüngste Tag wird quasi dann dadurch eingeleitet. Und dass es halt eben diese großen Zeichen gibt und kleinen Zeichen gibt, wenn man das alles miteinander kombiniert und insbesondere die kleinen Zeichen passen dann so zu jeder Zeit und zu jeder Epoche, sodass man immer irgendwelche Dinge so deuten kann, dass es jetzt bald soweit ist.
Vielleicht dazu, genau, wenn man das kann man natürlich jetzt noch endlos weiterführen und ergänzen. Aber mir ist gerade auch beim Erzählen auch eingefallen, es soll auch das Zeichen geben, dass die arabische Halbinsel zum Beispiel grün sein wird. Und das ist auch dann wiederum, also wie bringt man das zusammen? Früher hat man sich wahrscheinlich gedacht, dann regnet es besonders viel. Heute würde man das mit dem Klimawandel dann auch erklären, ja, dass sich die Klimazonen irgendwie verschieben. Es gibt auch die Vorstellung oder das große Zeichen eines großen Feuers, das wirklich zum fast sozusagen unmittelbar vor dem jüngsten Tag eintreten wird und die Menschen treiben wird zu der Region, an dem die Versammlung aller Menschen stattfinden wird. Und auch hier, also da ist natürlich kann man jetzt hier die steigende Anzahl an Waldbränden zählen oder auflisten oder hier da ein Anzeichen sehen. Ja.
Jetzt kommen wir zur letzten, aber meiner Meinung nach auch zu der wichtigeren Frage, vor allem für junge Menschen. Also ich bin öfters in sozialen Netzwerken unterwegs und sehe häufiger Videos über den jüngsten Tag, wo jedoch stark mit gewisser Angstpädagogik gearbeitet wird. Ich hatte Ihnen ja dazu auch schon vorhin ein paar Beispiele aus YouTube gezeigt, wo Sie, Herr Kunders, ja auch nicht länger als eine Minute weiterschauen konnten. Und oft wird über dieses Thema nicht differenziert gesprochen. Es ist sehr einseitig und auch emotional manipulierend. Es wird mit einer Sheets untermauert, um das Ganze halt noch wirksamer zu machen. Es wird mit einer ermahnenden Sprache gesprochen. Da ist dann eben die Frage, wie können oder sollen Jugendliche und junge Erwachsene mit solchen Inhalten umgehen? Also die haben ja auch Angst davor.
Ja, die Angstpädagogik, die da genutzt wird, ist, muss man sagen, eine, die sozusagen nicht die gesamte Religion im Blick hat. Auch wir im Gespräch haben jetzt sehr, sehr viel darüber geredet, was am jüngsten Tag passiert, welche Anzeichen es gibt. Im Grunde ist aber, das haben wir jetzt auch schon wiederholt gesagt, die Beschreibung dieser Ereignisse so allgemein und zielen vermutlich auch im Kontext sozusagen der Offenbarung auch auf eine bestimmte Pädagogik, also auf einen auf das Erzielen von bestimmten Verhaltensänderungen, ja. Aber sie sind eben nur ein Teil der Medaille, wenn man so will. Die andere Seite ist nämlich die, dass das Verhalten, das vor allem das Fehlverhalten, das ja mit dem Tag oder mit dem Bild des Tag des jüngsten Gerichts sanktioniert werden soll, dass man genügend Möglichkeiten in der Religion hat, dieses Fehlverhalten zu korrigieren. Und hier sind die Beschreibungen ja sehr viel konkreter, also die Barmherzigkeit Gottes und oder die Möglichkeit der Sühne und Reue etc., diese Beschreibungen sind viel zahlreicher und sehr viel konkreter als die wenigen, vielleicht eindrucksvollen Bilder, aber wenigen allgemeinen Bilder über den Tag des jüngsten Gerichts, die Strafe im Grab oder die Androhung, dass die Zeit umzukehren bald vorbei sein wird. Und hier das kann man in der Vergangenheit eigentlich ganz gut sehen, hat es die Muslime eher dazu gebracht, den Fokus zum Beispiel auf die gottesdienstlichen Handlungen zu legen und auf das gute Verhalten, weil jedes Gebet die Sünden sühnt, weil jedes Fasten die Sünden sühnt, weil jedes Mal, wenn sie die Hajj oder die Umrah machen oder spenden, eben die schlechten Taten vergolten werden. Und hier sind, genau, es, also die, diese Beschreibungen sind so zahlreich und so detailliert, dass man eigentlich davon ausgehen kann und sollte und muss, dass es auch bei den Beschreibungen des Tag des jüngsten Gerichts darauf ankommt, den Menschen zum Guten zu bewegen.
Ja. Genau, also vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu der Sündenvergebung. Alleine die rituelle Reinigung zu vollziehen, vergibt, werden die Sünden vergeben. Das heißt, es geht hier eigentlich um ein Bewusstsein darum, um das nochmal zu bekräftigen, was gesagt worden ist, ein Bewusstsein darum, dass man ständig zwar Fehler begehen kann, aber da gibt es immer eine Wiedergutmachung. Und man sollte eigentlich, und das ist das Besondere an der muslimischen Tradition, man versucht dort ein Gleichgewicht zwischen Lebensfreude und daran zu denken, dass man auch eine Rechenschaft dafür ablegen muss, was man jeweils am Tag getan hat. Und es gibt immer die Möglichkeit, Reue zu zeigen und davon abzukehren. Was zu dieser Angstpädagogik, was ich dazu noch besonders betonen möchte, wenn man sich die Verse sich anschaut, die eher aggressiv klingen, beziehungsweise Strafen androhen, sind sie meistens mekkanische Suren. Das heißt, es gibt im Koran Suren, die sind offenbart worden in der Zeit zwischen 610 beziehungsweise 9 bis 622 in Mekka. Und es gibt Suren, die wurden nach 622 bis 632 in Medina offenbart. Und die Suren, die in Mekka offenbart worden sind, die sind in solch einer düsteren Atmosphäre quasi offenbart worden, weil Muslime gequält worden sind, sie wurden verfolgt, sie wurden nicht ernst genommen. Damit der Prophet sich durchsetzen konnte, gab es auch insbesondere in dieser Zeit ganz scharfe Formulierungen im Koran. Die sind auch viel dichterischer, viel bunter, spielen viel mehr mit Bildern, sodass dort wir natürlich ganz starke Bilder haben, kräftige Bilder haben, die auch natürlich diejenigen ansprechen, die überheblich die Muslime damals unterdrückt haben. Und zwar nicht, also es geht auch dem Koran dort um die Unterdrückung selbst, nicht weil es jetzt nur Muslime sind, sondern der Koran hat eine große Allergie gegen Unterdrückung. Und dort spielt natürlich der Koran mit ganz kräftigen Bildern und erinnert immer wieder daran, dass entweder die Personen selbst sterben werden und dann Rechenschaft ablegen werden oder irgendwann wird es sowieso zu einem Ende kommen und dass man sich schleunigst bessern soll. Also es, darum gibt es im Koran in den mekkanischen Suren insbesondere so eine Rhetorik, die wir als quasi, wir können das als Angstpädagogik dann auch beschreiben. Schaut man sich die medinensischen Suren an, wo die Muslime dann eine eigene Ordnung haben, eigentlich von der Gefahr der mekkanischen Arabern, die nicht zum muslimischen Glauben noch konvertiert waren damals, also bis 630, nicht den Glauben angenommen haben, weil sie dort quasi in Ruhe leben konnten, sieht man, dass in den medinensischen Suren viel mehr der Fokus darauf gelegt wird, auf die Alltagsordnung. Also man denkt dann auf einmal nicht mehr an den jüngsten Tag so stark oder an den jüngsten an die Rechenschaft, sondern wie ordne ich den Tag so, dass ich keinem, dass niemand Ungerechtigkeit erfährt. Dazu gehören finanzielle Transaktionen, ganz einfach auch die Beschreibung von der Voraussetzung, rituelle Handlungen zu vollziehen, Rituale zu vollziehen. Solche Dinge werden dann auch besprochen, natürlich immer mit dem Hinweis darauf, dass Gott alles sieht. Wiederum daran zu denken, wenn ich etwas tue, dann muss ich daran denken, niemandem zu schaden. Also es geht eigentlich darum, die Message ist, ethisch zu handeln, moralisch zu handeln. Das ist die Hauptbotschaft dann in Medina. Wir sehen dann halt eben auch, wenn man Koranverse zitiert, was ja in vielen YouTube-Videos ja geschieht, darf man nie vergessen, wann sie offenbart worden sind und an wen sie sich richten und welches rhetorische Mittel da verwendet worden ist, weil sie können, also der Koran kann mit dem Begriff der Barmherzigkeit in Mekka noch nicht operieren, weil das niemand ernst genommen hätte. Aber dafür, die medinensischen Suren tauchen zum Beispiel auf einmal dann Verse auf, die dann das betonen, dass Gott sich die Barmherzigkeit vorgeschrieben hat. Im Endeffekt kann man dann darauf sehr stark hoffen. Und mit diesem Barmherzigkeitsgedanken hat auch die sunnitische Theologie, insbesondere unter den Sunniten, die Eschariten, haben dann auch mit dieser Barmherzigkeit sehr stark operiert, dass sie dann gesagt haben, im Grunde genommen kann Gott alles vergeben, bis auf ganz wenige, also bis auf zum Beispiel den Polytheismus, den schließen sie aus, kann vieles vergeben werden, solange man aufrichtig versucht, richtig zu handeln. Und das ist eigentlich die zentrale Botschaft. Und ich würde tatsächlich sagen, anstatt dass man sich Gedanken darüber macht, wie der jüngste Tag aussehen wird, wovon niemand einen Vorteil ziehen kann, sollte man sich vielmehr darüber Gedanken machen, was würde passieren, wenn ich morgen sterben würde, weil das also ich will jetzt keine Angst machen, aber man kann jederzeit sterben, das ist auch nichts Geheimes, dass man denkt, wie sollte ich handeln, sodass ich meine Handlungen dann rechtfertigen kann. Und da muss man auch keine großen Gedanken sich darüber machen, sondern wenn man niemandem anderen schadet, dann ist meistens auch die eigene Handlung dann auch gerechtfertigt. Das ist die zentrale Botschaft des Korans, wie man das aus dem Koran herauslesen kann. Und dieser Fokus auf das jüngste Gericht geschieht ja auch nur dadurch, oder auf den jüngsten Tag geschieht ja auch nur dadurch, dass man halt eben nur bestimmte Überlieferungen, nur bestimmte Aussagen des Korans so stark fokussiert und den allgemeinen Blick eigentlich verliert, was eigentlich die zentrale Botschaft ist.
Ja, wenn ich das direkt auch aufgreifen darf, weil ich glaube, das ist doch recht zentral, auch die Gelehrsamkeit und Muslime in den nachfolgenden Generationen in der Geschichte haben das im Grunde zum Inhalt auch ihrer Glaubenspraxis gemacht. Also man kann das ist wirklich dokumentiert in der sogenannten Erbauungsliteratur, es ist dokumentiert in der Frömmigkeitslehre, in Beschreibungen der Religionspraxis und letztlich auch in den vielen Biografien besonderer Männer und Frauen in der Geschichte. Man hat eben sich ermahnen lassen sozusagen von dieser Rhetorik, auch von den beschriebenen Ereignissen. Man hat aber, das hat nicht zu Angst und Resignation geführt, sondern es hat dazu geführt, dass Menschen bewusst jeden Tag dann so vollbracht haben, dass sie sozusagen das möglichst Beste und Gute aus diesem Tag herausholen. Also man kann durchaus einen Aktivismus auch aus dieser Rhetorik ziehen zum Guten. Es gibt so die Tendenz zum Beispiel unter Mystikern, dann der Welt, wie nennt man das, Weltentsagung, ja, aber im Sinne von, man enthält sich jetzt von Konsumgütern und so weiter und konzentriert sich auf die guten Taten, die sich nicht nur durch die eigene Religiosität und Religionspraxis ausdrückt, sondern natürlich auch im Umgang mit anderen in der Gesellschaft einen Beitrag zu leisten. Daher auch also die YouTube-Videos oder auch andere Formate in den sozialen Medien legen viel zu stark im Grunde den Fokus auf diese Angstrhetorik und viel zu wenig darauf, dass die eigentliche Botschaft eben die ist, gut zu handeln, auf Gottes Barmherzigkeit zu hoffen, dafür viel zu tun, in der Gesellschaft gut zu wirken. Und daraus sollten sich vor allem Jugendliche auch die Lehre ziehen, eben also frohen Mutes und aktiv in den Alltag zu starten und nicht sich einschüchtern zu lassen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache.
Genau, eigentlich fasst ein Hadith das zusammen, was wir zuvor gesagt haben. Also der Islam ist gutes Benehmen. Und wer das Arabisch unbedingt hören möchte, al-Islam husnul khuluq. Das heißt, im Grunde genommen, wenn man nur daran denkt, um gut zu handeln, muss man also sich auch nicht unbedingt große Gedanken darüber machen, Sünden zu begehen. Und es ist zum Beispiel auch in der mystischen Tradition der Fall, dass man nicht zu sehr den Gedanken darauf fokussieren sollte, habe ich jetzt eine Sünde begangen, weil dann öffnet man die Möglichkeiten, dass der Satan jemandem immer einflüstert zu sagen, du handelst falsch, und zwar ohne eine bestimmte Grundlage. Das nennt man Waswasa, so böse Einflüsterungen, die einem zum Zweifel zwingen. Und deswegen sollte man eher das Positive an den Ganzen, was geschieht, immer an das Positive denken. Und so ist auch der Grundtenor des Propheten Mohammed selbst. Er versucht dann immer zu zeigen, ihr habt Fehler gemacht. Er sagt dann auch, ich mache auch Fehler. Dann bittet man um Vergebung und geht seinen Weg und bemüht sich, das nicht zu wiederholen. Es geht wirklich tatsächlich korrekt zu handeln. Und nicht darum, ständig darüber nachzudenken, wie die Welt untergehen wird. Weil im Endeffekt sollte es dazu kommen. Also es wird dazu kommen. Was soll man denn dagegen tun? Also das Beste ist doch einfach richtig und gut zu handeln. Alles andere ist doch vollkommen irrelevant.
Ich denke auch, dass sie vor allem die mediale Darstellung heutzutage ganz stark von Bildern lebt, die in anderen Kontexten geprägt sind. Also düstere Videos und Bilder von Explosionen, die es früher ja nicht gab, irgendwie atombombenartig, Überschwemmungen zeigen etc. All das ist natürlich ist irgendwie diese eine starke Überbetonung dieser Angstpädagogik, die vermutlich nur im heutigen Kontext auch so funktioniert, weil es die Bilder irgendwo anders auch gibt, und transportiert werden, Jugendliche damit also in Kontakt geraten und anfällig sind, das gleichzusetzen. Was man aber wirklich auch immer betonen muss, ist, dass auch der Prophet selbst ja in seinen letzten Minuten, Sekunden und Momenten seines Lebens sich auf die Begegnung mit Gott gefreut hat. Ja? Und das ist auch etwas, was in der Erbauungsliteratur oder auch im Schrifttum muslimischer Gelehrten immer stark betont wird, dass man sich im Grunde auf den Tod freuen kann. Es ist eben nicht etwas ganz Furchtbares, Schlimmes, sondern klar muss man darauf hinarbeiten, aber letztlich ist die Begegnung mit seinem Schöpfer etwas Positives und die Ereignisse des jüngsten Tags im Grunde jetzt Schritte, die also vielleicht ein bisschen Angst einflößen, aber letztlich steht da doch die freudige Begegnung mit seinem Schöpfer.
Ne, zu dem Mehdi-Gedanken kann man eigentlich nur hinzufügen, dass Menschen oft unabhängig von der Zeit, in der sie leben, so einen Gedanken dazu, also sie neigen dazu, jemanden zu erfinden oder jemanden zu denken, der oder die dann quasi befreiend dann eingreift und quasi die Gesellschaft oder die Menschheit rettet. Das sehen wir auch ganz aktuell eigentlich. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass die jetzt an den Mehdi denken, aber an eine erlösende Figur oder errettende Figur sehen wir natürlich bei den ganzen Comichelden, den Superhelden in den Comics. Superman ist jemand, wie der Name auch schon sagt, der quasi unüberwindbar ist, bis auf dieses Kryptonit, kann er alles Mögliche tun und jeden retten. Jetzt haben wir die Marvel-Figuren, die Avengers, die alle bestimmte Stärken haben, wenn sie zusammenkommen. Können sie dann auch die Gefahr beseitigen? Natürlich, was passiert denn dadurch? Dadurch passiert Folgendes, und zwar verlegt man die Verantwortung. Man muss dann selber nichts tun, sondern da kommt jetzt eine übermächtige Person, die sowieso alles klären kann. Er löst dann die Menschen, beziehungsweise er löst Probleme, und immer dann, wenn es Probleme gibt, ist er da. Ich muss dann selber nichts mehr tun. Das ist natürlich bequem. Aber das Problem damit ist, und das sieht man auch zum Beispiel bei diesen ganzen Superheldenfilmen, die Gefahr wird dann immer auch größer, weil sonst wird er auch unwichtig. Damit der Superheld sich immer wieder zeigen kann, muss auch die Gefahr, die er dann quasi an sich zieht, dann immer auch größer werden. Und so kann man sich das auch mit dem Mehdi-Gedanken und mit dem jüngsten Tag sich vorstellen. Es gibt immer größere Gefahren, die werden irgendwie gelöst, dann kommt noch eine größere Gefahr und dann muss noch eine größere Gefahr kommen. Sodass wir heutzutage dann, da wir auch mehr Möglichkeiten haben, bestimmte Naturereignisse dann auch zu erkennen, sehen wir dann halt immer noch eine größere Gefahr, und die Gefahr wird immer wachsen. Und die Hoffnung darauf dann halt eben, weil nun mal Superhelden nicht real sind, für viele in Klammern leider nicht real sind, denkt man halt eben natürlich daran, dass wird dann irgendjemand mal kommen, den sogar der Prophet prophezeit hat, der dann quasi dann das Ganze einleiten wird und die Menschheit dann auch retten wird und für Gerechtigkeit und Ordnung sorgen wird.
Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden für das wirklich tolle, wichtige und spannende Gespräch und auch für Ihre Zeit. Yawm al-Qiyamah, jetzt wissen unsere Zuhörer hoffentlich auch mehr darüber und wie sie mit bestimmten Inhalten zur Thematik umgehen können. Falls ihr zum jüngsten Tag Fragen habt, dann schreibt uns sehr gerne und schaut auf unserer Website islam-ist.de nach. Salam und bis bald, eure Bulju.